dieser Positivismus, der kann so sehr stressen. Und dass man sagt, ja, wenn es dir schlecht geht, dann siehst du die Dinge einfach nicht positiv genug. Und ich finde, wir sind mittlerweile alle in einem Alter, da ereilen uns Schicksalsschläge und Tragödien. Wenn mir da einer kommt und sagt, das Glas ist doch halb voll, der kriegt es dann aber direkt ins Gesicht geschüttet. Ich finde, manchmal darf man auch sagen, das ist schrecklich, was dir da widerfährt.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Mit über 6 Millionen verkauften Büchern ist sie eine der meistgelesenen deutschsprachigen Schriftstellerinnen. Und am 20. April kommt sie nach Wien zum Event Kunst der Balance. Mein Name ist Christine Pelzer-Scheruger, ich bin Chefredakteurin von Woman Balance und spreche in dieser Episode mit Star-Autorin Ildi Kroh von Kürti über die Hochs und Tiefs von Frauen in den Wechseljahren, das gesunde Mittelmaß, Abschiede und Neuanfänge. Ja, und ich sage wie immer Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur letzten Podcast-Episode vor unserem Event Kunst der Balance am 20. April in der Wiener Nationalbibliothek, zu dem auch mein heutiger Gast aus Hamburg einfliegen wird. Und ich gebe es zu, ich bin ein bisschen nervös. Schließlich spricht man nicht alle Tage mit einer Autorin, die einen mit ihren Bestsellern und Kolumnen schon ein halbes Leben lang begleitet und die zu den meistgelesenen Schriftstellerinnen im deutschsprachigen Raum zählt. Zum großen Respekt vor ihr kommt aber auch ganz viel Freude über die Möglichkeit zu diesem Gespräch. Ein herzliches Hallo nach Hamburg. Hallo, Ildi Kroh von Kürti.
Ach, hallo. Ja, also von mir aus können wir jetzt auch gleich wieder aufhören nach dieser tollen Begrüßung. Mir reicht's. Ich bin schon so glücklich.
Ich bin noch besser kann es gar nicht mehr werden.
Dankeschön. Dankeschön.
Frau Kürti, wo genau erreiche ich Sie denn genau in Hamburg? Ich sehe da einen wahnsinnig gemütlichen Hintergrund bei Ihnen über Zoom. Ich sehe einen Teppich am Boden und ich sehe da eine Rose und schöne Bilder. Ist das Ihr Arbeitszimmer?
Ja, das ist mein kleines, neu erschaffenes Reich. Nachdem mein pubertierender Sohn in den Keller gezogen ist, wurde das frei. Oh. Und dann habe ich mir den Luxus gegönnt, einen kompromisslosen Raum zu erschaffen, der ganz genauso ist, wie ich ihn gerne hätte. Und im besten Fall sollte das jede Frau haben, wenn nicht äußerlich in Quadratmetern, dann auf jeden Fall innerlich. Also sozusagen ein Rückzugsort, wo es genauso ist, wie man sich wohlfühlt. Und
das
in meinem Fall, ja, das ist wirklich,
ist
in meinem Fall ist das.
Ist der freiwillig in den Keller gegangen, oder?
Ja, der ist freiwillig und sehr gerne in den Keller gegangen. Und deswegen haben jetzt hier Lichterketten, billige Kunstdrucke an den Wänden. Ich könnte mir auch Postkarten an die Wände hängen. Ich habe so einen ganz schlichten Geschmack und Kunstblumen und all das, was ansonsten in den Räumlichkeiten sehr ungern gesehen ist, gibt es hier zuhauf.
Es sieht wahnsinnig gemütlich aus und auch Sie,
ich auch.
Sie so, wie man sich so vorstellt. Sie haben da so einen Kuschelbulli an. Sie wirken voller Energie, so Frühjahrsmüdigkeit, gar kein Thema für Sie?
Ach, ich bin im Moment so eine Mischung aus, ich bin eigentlich so in der Aufwachphase. Also ich mag ja diese Rückzugzeit von Winter und Kuscheligkeit, mag ich sehr gerne. Und anders als viele andere sehe ich dem Frühling immer auch mit so ein bisschen Bangen entgegen, weil der auch so viel fordert. Und dann muss man wieder aktiv sein. Und wenn die Sonne scheint, dann muss man sich ja auch draußen bewegen und draußen sitzen und Ausflüge machen. Und wenn es dann soweit ist, liebe ich es auch sehr. Ja, irgendwie empfinde ich das als so einen Freizeitgestaltungsdruck. Also jedenfalls die gemütlichen Nachmittage, wenn es wunderbar schon um 4 Uhr dunkel wird und man dann auf dem Daybed rumliegen kann, die sind dann vorbei. Und deswegen, ich wache gerade auf und habe eben jetzt meine Showtour vor mir, diesen wunderbaren Auftritt und Ausflug nach Wien. Auch da trete ich mit meiner Show auf. Und das ist alles.
Sie treten ja am nächsten Tag, glaube ich, gleich auf.
Ja,
nach uns.
Genau.
Vielleicht erzählen Sie uns auch das ganz kurz.
Also das hat sich toll noch ergeben, weil ich hatte ja die Einladung zu diesem wunderbaren Balance-Tag, was mich ja auch sehr, sehr interessiert und auch mein Thema ist. Und dann dachte ich, ach, wenn ich schon mal in Wien bin, so reiselustig bin ich ja nicht. Vielleicht kann ich dann noch einen Auftritt mit meiner Show zum Buch arrangieren. Und das hat tatsächlich geklappt. Also am 21. bin ich zur Matinee im Akzenttheater mit meiner Show zum Buch und meiner Partnerin, die mit mir liest. Ganz toll, da freue ich mich sehr drauf.
Genau, Saskia Fischer ist dann mit Ihnen auf der Bühne. Aber wer Ildikó von Kürzi schon vorher sehen will, muss natürlich zur Kunst der Balance in die Nationalbibliothek.
Ja.
Genau,
ja.
Einen Tag vorher bei uns. Frau von Kürzi, es ist so wahnsinnig schwierig, Sie kurz vorzustellen, weil Sie sind, so wie ich, und das ist ja auch unser Thema heute, in der Mitte des Lebens. Wir sind gleich alt, das macht es ja auch spannend. Ja. Sie haben zwei Söhne, einen davon haben Sie schon angesprochen, der ist ja jetzt im Keller.
Genau.
Wie alt sind die nochmal genau? 13 und 17?
Das ist richtig, ja.
Richtig, genau. Ich habe nämlich eine 17-jährige Tochter und die hat mir aber gestern erklärt, sie will zwar nächstes Jahr ausziehen, aber ihr Zimmer kriege ich noch nicht. Ich hätte das nämlich auch so gern so schön eingerichtet, so wie Sie. Aber sie hat gemeint, das geht nicht, sie braucht das noch für ihre Sachen.
Ja, das verstehe ich. Und die Kinder sollen ja irgendwie auch noch gerne zurückkommen, finde ich, und irgendwie immer noch so ein Nest haben. Also das verstehe ich, dass das dann nicht gleich zum Wäschezimmer oder Muttizimmer gemacht werden darf.
Über das möchte ich dann auch noch ganz ausführlich sprechen, über das, wenn die Kinder dann gehen, was das mit uns macht, überhaupt was diese Lebensphase mit uns macht. Aber ich versuche jetzt mal so ein paar biografische Eckdaten rauszuklauben. Sie sind ja, oder Ihr Vater war Hochschullehrer, glaube ich, die Mutter Buchhändlerin. Das vielleicht auch schon irgendwie prägend. Sie sind in Aachen aufgewachsen. Und was ich sehr spannend fand, also 1999 war natürlich der große Durchbruch mit Ihrem Roman Mondscheintarif. Aber Sie waren ja davor auch schon eigentlich sehr erfolgreich als Journalistin. Sie haben für das Magazin Brigitte gearbeitet, immer wieder, bis vor kurzem dort auch tolle Kolumnen geschrieben, waren aber auch Redakteurin beim Stern.
Richtig, ja.
Genau, und waren auch davor auf der Journalistenschule, auf einer sehr renommierten in Hamburg. Und ja, insgesamt haben Sie schon 8 Bücher geschrieben, wenn das stimmt, was ich da rausgefunden habe.
Ich glaube, das sind viel mehr. Wenn ich jetzt in mein Regal schaue, das kann ich gar nicht, aber es sind deutlich mehr.
Sie wissen es gar
aber
nicht.
Nein, ich weiß es jetzt, das klingt jetzt wahnsinnig kokett, aber ich weiß es tatsächlich nicht genau, weil ich Sachbücher, ein Kinderbuch, also aber es sind deutlich mehr. 12 sind es bestimmt, eher 13.
Auf jeden Fall wurden Sie, glaube ich, insgesamt haben Sie mehr als 6 Millionen verkauft und in rund 30 Sprachen übersetzt. Und da frage ich mich jetzt schon, Sie müssten ja eigentlich gar nicht mehr arbeiten, oder? Was treibt Sie noch an nach so tollen Erfolgen und was ist da überhaupt der Antrieb, dass man sagt, ach, ich mache es mir jetzt nicht da so richtig fein und gemütlich, weil ich glaube, da haben Sie ja auch ein Faible dafür. Was ist so Ihr Ansporn?
Also das muss ich auf mehreren Ebenen beantworten. Erstens, ich kann nicht mich zur Ruhe setzen jetzt. Also ich verdiene gut mit meinen Büchern und darüber bin ich stolz und glücklich, aber es reicht jetzt nicht bis ans Lebensende. Also ich bin weiterhin große Miternährerin meiner Familie und die sollen auch weiterhin genügend bis zu viel zu essen haben. Und das ist das eine. Also ich bin nicht meine Lebensfinanzierung ist nicht abgeschlossen. Das andere ist, dass ich nicht an, so gemütlich ich strukturiert bin, glaube ich nicht letztlich an das Unproduktivsein, weil das kein Mensch, glaube ich, wirklich auf Dauer will. Ich liebe es, mich auszuruhen. Ich liebe es, Pausen zu machen zwischen Tätigkeiten. Aber das Leben als eine einzige Pause zu betrachten, das wäre überhaupt nichts für mich. Und ich glaube, dass ist für niemanden wirklich was. Es klingt so verlockend, oh toll, auf einer einsamen Insel und nichts tun. Ich möchte nichts tun. Und das, was ich mit am liebsten tue, ist schreiben. Insofern ist es nicht nur mein Beruf, sondern eine Tätigkeit, die mich erfüllt und die ich auf keinen Fall missen möchte.
Mhm. Ich sehe ich sehr, sehr ähnlich. Wie ist das eigentlich, da Sie ja Journalistin und Schriftstellerin sind? Ist da ein großer Unterschied oder was genau macht die Arbeit unterschiedlich?
Der größte Unterschied ist natürlich, dass Journalismus der Wahrheit verpflichtet ist Und als Schriftstellerin bin ich meiner Fantasie verpflichtet. Und insofern sind das irgendwie ganz andere Muskeln, die da zum Tragen kommen. Also sozusagen, ich würde sagen, dass das Werkzeug, die Sprache und das Talent, die Sprachgestaltung ähneln sich da, aber die Feinheiten sind dann doch sehr, sehr anders. Also da, wo man sich an Fakten halten muss bei der beim journalistischen Schreiben, an die Stelle kommt, das in sich selber reinschauen und erfinden und fabulieren, das ist schon was sehr, sehr anderes. Und Fakten können einen nie im Stich lassen. Also das ist, also manchmal ist das schriftstellerische Schreiben viel, das ist unwägbarer, weil ich ja nie genau weiß, küsst mich die Muse heute auch zurück, kommt die Fantasie, fällt mir was ein. Wenn ich eine Reportage schreibe, wie, weiß ich nicht, vor vielen, vielen Jahren über ein Sterbehospiz, dann habe ich meinen Blog, der ist vollgeschrieben mit Erlebtem, mit Interviews. Da ist das Material ja quasi schwarz auf weiß auf meinem Schreibtisch und das Material für die Romane ist in mir und ein Schatz, der gehoben werden muss immer wieder.
Ah, das klingt schön. Aber gibt es da so Tage, wo Sie sagen, ja, heute bin ich die Journalistin, heute brauche ich die harten Fakten und heute bin ich mehr die Schriftstellerin, wo ich mir so meine Fantasie mehr spielen lasse? Gibt es das?
Das gibt es, wenn ich so gar nicht in Fantasielaune bin, dann mache ich Steuer, Haushalt.
Das machen Sie selbst, ehrlich?
Und naja, ich sammle die Belege, das finde ich schon aufwendig genug. Ja. Oder dann mache ich halt sozusagen Bürokram, was ja auch immer ansteht, oder ich beantworte E-Mails. Ich liebe Haushaltstätigkeiten, nein, für die man keine Fantasie braucht. Ich mag das gerne. Also Wäsche sortieren. Das ist, wenn ich einen schlechten Tag habe und irgendwie innerlich nervös oder unglücklich bin, dann gehe ich erstmal Wäsche sortieren, weil mich das so erdet und das ist für mich wie eine Meditation. Also wenn die Fantasie gerade keine Flügel hat, dann gehe ich so mit beiden Beinen auf die Erde. Aber manchmal, ich kann es mir auch nicht aussuchen, wann ich schreibe oder schreiben muss. Und manchmal hilft es auch einfach abzuwarten und nicht aufzugeben und zu sagen, so, ich bleib jetzt hier, bis es wieder fließt, das Wort aus mir heraus.
Muss man wahrscheinlich auch können oder dieses Vertrauen haben. Ja, irgendwann wird es schon kommen, ne?
Ja, das Vertrauen habe ich aber auch mal mehr und meistens weniger. Also ich habe oft Phasen, gerade wenn ein Buch so wie jetzt relativ erst fertig ist, dann denke ich doch jedes Mal, mir fällt nie wieder was ein und das war's jetzt.
Jetzt kommt zu Autorin, Journalistin, aber auch noch Podcast-Host. Sie hosten ja selbst einen Podcast, Frauenstimmen, der jeden zweiten Sonntag erscheint. Und in einem Ihrer letzten Gespräche waren die Wechseljahre ein Thema, die ja auch ein Thema in Ihrem neuen Buch sind, auf das wir noch zu sprechen kommen. Und ich musste sehr schmunzeln, weil Sie haben der Deutschen Presseagentur gegenüber erklärt, die Wechseljahre sind ein biologischer Skandal. Ist es wirklich so schlimm? Wie erleben Sie diese Zeit?
Ja, das ist so schlimm. Und das ist eine sehr, sehr schlechte Laune der Natur. Ich finde, das kann man nicht anders sagen, weil sie letztlich für nichts gut sind, außer unserem radikalen Abbau. Und das geht ja mit mehr oder weniger Beschwerden einher. Also Frauen leiden da unterschiedlich. Aber in Deutschland sind es gerade 9 Millionen Frauen, die in den Wechseljahren sind. Und davon gibt es ganz, ganz viele, die so sehr leiden. Und das ist ja in Österreich, das ist nirgendwo anders. Die so sehr leiden, dass sie tatsächlich in Ruhestand gehen, in vorzeitigen Ruhestand. Dass sie Aufstiegschancen nicht wahrnehmen, weil ihnen die Kraft fehlt. Dass sie auf Teilzeit gehen, weil ihnen die Kräfte fehlen. Und das eben in einer Zeit, in der Frauen auf dem Höhepunkt ihrer Erfahrung, ihres Könnens und auch ihrer Schaffensfähigkeit sind. Die Kinder sind größer oder groß, der Erfahrungsschatz ist reich. Und dann kommen diese Wechseljahre, die einfach ein Umbau, aber auch Abbau sind. Und das ist nicht nur unerfreulich, das ist wirklich skandalös. Und was eben auch noch skandalös ist, ist, wie schlecht Frauen, würde ich sagen, weltweit darüber aufgeklärt sind, was eigentlich in ihren Körpern los ist. Und dass nur etwas, weil etwas natürlich ist, man es nicht unbedingt aushalten muss. Mhm. Das ist, ja.
Ich staune da immer und bin da auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, weil ich habe so das Gefühl, es ist momentan so ein Riesenthema, du kommst daran gar nicht vorbei. Möglicherweise geht es ein bisschen in die Richtung, wir sind da overnewsed, aber immer noch an manchen Stellen underinformed, wie es so schön heißt. Mhm. Ja, als Journalistin habe ich schon vor 20, 30 Jahren, wo ich selbst noch nicht in dieser Phase war, über die Wechseljahre geschrieben. Und ich denke mal, man weiß eigentlich schon so viel darüber. Und ich bin da sehr geprägt auch von einer Gynäkologin, mit der ich schon vor 10, 15 Jahren ein sehr spannendes Interview gemacht habe. Mhm. Und die das spannenderweise alles ein bisschen relativiert. Also natürlich leiden viele Frauen drunter und das sollte nicht so sein. Mhm. Aber ich glaube, man kann auch nicht alles auf die Hormone schieben. Weil wie Sie gesagt haben, die Frauen haben so viele Belastungen zu der Zeit. Also die machen meistens Karriere. Es ist vielleicht die Phase, wo man sich auch schon um kranke Eltern kümmern muss. Dann eben Empty-Nest-Syndrom, die Kinder gehen aus dem Haus. All das macht was. Und die hat mir gesagt, und das fand ich so spannend, es gibt ein einziges Symptom, das tatsächlich auf den schwindenden Östrogenmangel hindeutet, und das sind nächtliche Hitzewallungen. Und sie hat gesagt, bei allen anderen Symptomen lohnt es sich tatsächlich so ein bisschen auch auf die psychosomatische Ebene zu gehen. Und ich bin die Letzte, die sagt, Frauen, ihr müsst da leiden oder ihr müsst da durch. Ich wittere nur schon auch viele geschäftliche Interessen hinter diesem Thema. Es setzen sich momentan so viele drauf und ich weiß nicht, ob uns Frauen da wirklich so geholfen wird. Das geht fast schon ein bisschen für mich in Richtung Panikmache auf. Pass auf, da wird mit dir was passieren. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht sehen Sie das auch ganz anders.
Also ich sehe es ganz anders. Also erstmal ist in 20, 30 Jahren, als Sie angefangen haben zu berichten, sehr viel passiert. Damals wurde sich noch auf eine Studie gestützt,
Aber die gilt ja als aktuell ist.
Ja, aber trotzdem gibt es immer noch Leute, die sagen, ja, wer Hormone nimmt, kriegt Krebs. Es stimmt nicht, dass es nur Hitzewallungen sind. Erstmal stimmt das nur nicht, weil Hitzewallungen, das klingt so harmlos, das habe ich vorher auch gedacht, dachte auch, ja gut, dann hast du wenigstens mal warme Füße. So ist es nicht. Hitzewallungen sind nie ein Nur. Wenn man sie hat, dann leidet man entsetzlich, weil sie einem beim Leben derartig stören. Beim Leben, beim Leisten, beim Lieben, bei allem, was das Leben lebenswert macht. Das ist wie Schmerzen, bloß dass sie nicht wehtun. Man kann nicht mehr schlafen. Man kann sich nicht mehr konzentrieren, man gerät völlig aus dem Ruder. Also das ist das eine. Selbst wenn es nur Hitzewallung wäre, wäre das genug. Aber das stimmt nicht. Es gibt erwiesenermaßen Osteoporose, die dann beginnt durch das mangelnde Östrogen. Außerdem geht dadurch eine gewisse, ja, sozusagen psychische Stabilität verloren. Also häufig geht es Hand in Hand mit Depressionen, die das Leben dann auch nicht gerade leichter machen. Also das ist, glaube ich, noch nicht mal eine Glaubensfrage, aber also meine Erkenntnisse sind da andere, dass es nicht nur Hitzewallungen sind. Und Panikmache, ich bin in Panik geraten, als ich in die Wechseljahre kam. Und vorher noch dachte, naja, so schlimm wird es dann nicht sein, ist ja nur Hitze. Ja. Und dann war ich aber nicht mehr arbeitsfähig. Man kann nicht in einer Talkshow sitzen oder in einem Podcast oder bei einem Fotoshooting sein und oder an einem Herz-OP-Tisch stehen oder einen Bus steuern. Das gibt sehr viele Berufe, die nicht kompatibel sind mit dieser nur Hitzewallung. Und das war bei meinem auch so. Und nun bin ich keine Aushalterin und ich wollte auch nicht mich zurückziehen von meinem Beruf und habe dann eben, ich hatte zum Glück einen Gynäkologen, der mir ganz gut geholfen hat, und ich bin dann aber auch zu einer endokrinologischen Fachpraxis gegangen, wo ich mich habe beraten lassen über Risiken, über Nebenwirkungen, aber eben auch über die positiven Wirkungen von Hormonen. Und da war es für mich keine Frage. Ich wollte mein Leben weiterleben. Ich wollte weiter berufstätig sein, so dass ich angefangen habe, Hormone zu nehmen. Und die haben mir und ich werde nicht bezahlt von irgendeiner von einem pharmazeutischen Unternehmen. Die haben mir einfach das Leben, was ich führen wollte, wieder ermöglicht.
Das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. Das ist eine Mutmachgeschichte, sage ich mal. Ich kenne halt auch so viele Frauen, die, muss ich auch sagen, von einem Arzt auf zum anderen laufen oder Hormone probieren. Es ist ja nicht immer so gesagt, dass das dann gleich so eine Besserung bringt, sondern die sind teilweise verzweifelt und sagen, ja, jedes Mal wieder Hormonstatus messen und jetzt wird wieder das und das probiert. Möglicherweise liegt es tatsächlich, so wie Sie gesagt haben, auch noch an den Ärzten oder Ärztinnen.
Es liegt dramatisch an der Ausbildung der Ärztinnen, die, wo nämlich die Wechseljahre so gut wie gar nicht vorkommen. Im Grundstudium sowieso nicht. Selbst bei der Gynäkologie ist es praktisch ein freiwillig zu belegender Extrakurs, was wirklich absurd ist. Und meine Freundin hier um die Ecke in einem guten Stadtteil in Hamburg war neulich jetzt beim Gynäkologen, um über Hormone zu sprechen. Und das Einzige, was der ihr sagt, ach, Hormone, wollen Sie Krebs? Oh. Das ist heute hier passiert und das nenne ich nicht Aufklärung.
Nein, das ist schlimm, sowas, keine Frage. Ja. Natürlich muss man auch sagen, keine Wirkung ohne Nebenwirkung, das muss einem natürlich schon bewusst sein. Und ich glaube, dass es gar nicht so extrem Punkte sein müssen. Aber natürlich haben Frauen auch mit vielen anderen Themen zu kämpfen in dieser Zeit. Und ich meine, natürlich werden wir auch älter, das ist ein biologischer Fakt. Also auch, dass die Knochen jetzt, also es liegt möglicherweise einiges am Östrogen, aber ich glaube halt nicht alles. Und ein zweiter Punkt, auf den ich auch oft so angesprochen werde, das ist halt oder oft höre, was in diesem Thema so mitschwingt, das ist, dass Frauen angeblich, ich sage jetzt wirklich angeblich, auch um die Lebensmittel nicht mehr so sichtbar sind in der Öffentlichkeit. Und das wird auch sehr beklagt. Und das ist auch etwas, was ich nicht ganz verstehe, weil wenn man sich jetzt Frauen ansieht, also ich finde viele, die befreien sich tatsächlich gerade in dieser Phase und starten dann nochmal voll neu durch. Und es ist nicht dieses, oh, ich bin jetzt weg. Ich weiß nicht, wie sehen Sie diesen Aspekt? Sie haben selbst, glaube ich, sogar in einem Woman-Interview gesagt, ich möchte sichtbar bleiben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie weniger sichtbar sind?
Das habe ich. Ja, das kommt darauf an, wie man das sichtbar definiert. Auf der Straße bin ich natürlich unsichtbar geworden für Männer oder so. Das stört mich überhaupt nicht. Das ist aber etwas, wo viele Frauen sehr drunter leiden. Ich habe mich jetzt nie definiert über äußerliche Attraktivität. Das tun aber nicht allzu wenige. Ich verstehe das auch. Und für die ist das wirklich schwer zu verkraften, dass sie nicht mehr als attraktiv wahrgenommen werden. Und das bekommt man natürlich auf der Straße, an Esstischen, wo man so mal geflissentlich übergangen wird, sehr deutlich zu spüren. Das ist für manche nicht so leicht. Das ist jetzt nicht mein Hauptproblem, Gott sei Dank. Ich glaube aber, dass wir die sichtbar sind, die sehen wir. Es gibt aber sehr, sehr viele Unsichtbare. Und das sind die Frauen, die auch gefangen sind in Abhängigkeiten. Und das sind so viele, die in klassischen Familienstrukturen stecken, wo der Mann der Alleinverdiener ist oder aber man selbst nur Teilzeit dazu verdient. Da ist nicht viel mit neues Leben beginnen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Mhm. Also da ich sehe auch nicht viele unsichtbare Frauen, aber die sehe ich auch nicht. Ich lebe auch ein privilegiertes Leben, in der eben ein Neuanfang im leeren Nest möglich ist. Welchen Frauen ist das denn schon so gegeben? Also auch das sehe ich etwas anders als Sie. Ich glaube, dass dieser Aufruf seid sichtbar, der macht die sichtbar sind, noch sichtbarer. Macht die Unsichtbaren nicht sichtbarer. Und ich finde auch nicht, dass alle sichtbar und hörbar und laut sein müssen. Es wäre schöner, wenn sozusagen alle etwas leiser würden und auch die Frauen hören würden, die ihre Stimme nicht erheben wollen, die nicht auffällig sind, die keine bunten Farben tragen, die in der zweiten, dritten, vierten Reihe stehen und da allerwertvollste Arbeit leisten, aber nicht die Werbetrommel für sich rühren wollen. Also das würde mich so freuen, wenn die mehr gehört würden, ohne lauter werden zu müssen.
Also da kann ich Ihnen nur hundertprozentig zustimmen. Also das sehe ich genauso, ja. Mir fällt halt eben nur auf, oft dieses Lamentieren, Klagen darüber, wir Frauen sind nicht mehr sichtbar und wir müssen jetzt vor den Vorhang. Und das finde ich so, dass das passt auch oft nicht. Ich meine, wie Sie richtig sagen, es gibt diese nach außen hin Sichtbarkeit, das muss nicht um jeden Preis sein, nur weil es genug Schauspielerinnen gibt, die eben jetzt auch noch Rollen haben etc. Also ich finde was ich schon finde, ist, dass es eine Lebensphase ist, wo man mehr wird, wie man vielleicht auch angelegt ist oder was vielleicht noch in einem geschlummert hat. Natürlich kann sich nicht jeder verwirklichen, das stimmt schon. Aber ich finde schon, dass diese erste Lebensphase, also die erste Lebenshälfte sehr geprägt ist vom Außen. Da wird viel an Herausforderungen, an Anforderungen an uns gestellt, die wir meistens gut erfüllen zu versuchen. Und jetzt, und ich glaube, das kann schon jede Frau, beginnt mehr so dieses Hören nach innen. Was will denn noch gelebt werden? Vielleicht auch, weil uns erstmals bewusst wird, ja, die Hälfte ist vorbei. Also
ja, die Hälfte ist vorbei und mehr als die Hälfte, wenn man ehrlich ist. Und es werden eben, wie Sie sagen, nicht mehr ganz so viele Ansprüche an uns heran. Na, das stimmt ja gar nicht. Die Kinder sind aus dem Haus, aber gleichzeitig Eltern werden krank oder so. Obwohl doch, in meinem Leben, und sind meine Eltern leider schon lange tot, ist es schon so, dass sich neue Freiräume auftun. Nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, in Quadratmetern, so wie dieser hier, in dem ich gerade sitze, sondern natürlich auch Kinder, die weniger bedürftig sind und wo ich schon, wie viele andere, dann vor die Aufgabe gestellt bin, was fange ich mit diesen Freiräumen an? Was bleibt übrig, wenn die Kinder aus dem Haus sind?
Dann Sie steht haben da ein auch noch einen Hund, oder?
Einen Hund habe ich auch noch, genau.
Dann bleibt auf alle Fälle.
Als Paar, der bleibt, ja. Dann steht man sich als Paar wieder gegenüber. Was ist da noch? Ist da noch genug Gemeinsamkeit, noch genug Liebe, Zuneigung, Verbindung, um ohne die Kinder verbunden zu bleiben? Das sind alles Fragen, die anstehen, man muss sich leisten können, sie zu fragen und sie zu beantworten. Ich könnte mich morgen von meinem Mann trennen. Wir wären dann, würden beide auf die Füße fallen. Wie, nochmal, das ist nicht immer der Fall. Und in der
sie
Regel
jetzt, weil sind sie es Frauen, die bleiben sind. Müssen.
Ja, ja, ja. ja. ja.
Aber ich glaube, was niemandem erspart bleibt, ist, wie Sie sagen, wenn die Kinder weggehen, wird auch die Partnerschaft wieder auf eine neue Ebene gestellt.
Ja.
Vielleicht ganz kurz, Sie sind ja, glaube ich, auch seit über 20 Jahren oder ungefähr 20 Jahren verheiratet mit einem Starjournalisten, mit Sven Michaelsen. Er gilt ja als einer der besten Interviewer auch des Landes. Das hat mich so und so auch immer interessiert. Wie darf man sich so eine Ehe vorstellen? Also gibt es da auch sowas wie berufliche Rivalität, weil wenn beide so top erfolgreich sind, wie sieht so Ihr Alltag aus? Und wie halten Sie vor allem diese lange Beziehung frisch?
Also Rivalität gibt es gar nicht, zum Glück. Wir sind aber ja auch in sehr unterschiedlichen Gegenden des Schreibens unterwegs. Also wie Sie sagten, Sven, mein Mann, der macht hochkarätige Interviews oft mit Literaten, mit KünstlerInnen, Schriftstellern und ArchitektInnen. Das ist sozusagen so gar nicht mein Beritt. Und insofern haben wir jede in unserem Tortenstückchen der Sprache den Erfolg, den wir, finde ich, auch verdienen. Da gibt es also keine Rivalitäten. Es gibt natürlich Alltag bei uns, der ist immer wieder unterbrochen durch Phasen, wo ich auf Tour gehe, wo ich dann mal eine Talkshow habe und alle vorher mit meiner Nervosität nervös mache. Mein Mann ist ab und zu natürlich auch dann auf Dienstreise unterwegs. Das empfinde ich als angenehme Unterbrechung des Alltags. Aber die Frage, wie halten Sie Ihre Beziehung frisch? Gar nicht. Ich halte nichts von frischen Beziehungen. Ich bin, und jetzt weiß ich es wieder nicht genau, ich und Daten, also ich bin, wie Sie sagten, über 20 Jahre verheiratet. Warum sollte meine Beziehung frisch sein? Das ist kein Anspruch, den ich habe. Ich finde, es ist auch nur ein Anspruch, an dem man scheitern kann. Ich will es mir in meiner Ehe, ich will nicht ständig an meiner Beziehung arbeiten. Ich habe doch schon eine Arbeit. Ich möchte mich entspannen, ich möchte mich wohlfühlen. Ich möchte mich freuen, wenn ich höre, dass er unten an der Tür ist. Ich möchte.
Aber das meine ich, glaube ich, damit auch. Ja, das ist eine Art von Frischhalten. Das, was ich noch freuen kann, wenn der kommt.
Ja, aber für mich ist es das Gegenteil von Frische. Das ist für mich Gewohnheit. Ich liebe Gewohnheit und ich liebe lange Beziehungen. Und dieses Predigen des Lebendighaltens, das kann zu so einem Stress ausarten, dass das per se schon wieder eher fast eine Gefährdung für die Beziehung ist. Wenn man lernt, den Alltag willkommen zu heißen und sozusagen im Gewohnten das Schöne zu sehen. Wie freue ich mich jeden Sonntag auf Tatort mit Spaghetti seit über 20 Jahren. Aber das ist nicht frisch. Das ist gewohnt.
Ich glaube, das ist eine Frage der Formulierung, weil natürlich, das ist ein Ritual, das ist eine schöne Gewohnheit. Und man könnte jetzt natürlich auch sagen, vielleicht ist das Wort frisch nicht, aber auch das hält eben eine Beziehung, wenn dann nicht frisch, dann vielleicht zusammen, weil es ist ja gerade...
Ja, das finde ich aber ist ein großer Unterschied. Wir wollen nicht frisch bleiben zusammen, wir wollen zusammen verwelken. Wir wollen alt werden, wir werden ja nicht frischer.
Also. Ja, Sie sagen ja auch, also das Schlimmste ist eine glückliche Ehe, haben Sie mal gesagt in einem Interview. Habe ich sehr
Nein, das Schlimmste ist, wenn man behauptet, ich bin glücklich verheiratet, oder dann steht da Ildiko von Kürti seit über 20 Jahren glücklich verheiratet. Das ist ein Märchen und das will ich, dieses Märchen erzähle ich nicht. Ich bin nicht seit über 20 Jahren glücklich verheiratet. Ich bin verheiratet, mal weniger glücklich, mal deutlich weniger glücklich, mal verzweifelt, mal unglücklich, oft ganz gerne, normal und ab und zu auch mit tiefen, wunderbaren Glücksmomenten. Aber das Märchen vom immerwährenden Glück, das glaubt einem doch sowieso kein Mensch mehr. Ich erzähle es nicht.
Ja, aber ich glaube, das trifft ja nicht nur auf Beziehungen zu, sondern auch auf einen selbst. Kein Mensch kann immer glücklich sein. Man geht genauso durch Höhen und Tiefen und so wahrscheinlich auch in der Beziehung. Eine Frage noch zum Thema Beziehung. Ist Ihnen Treue wichtig? Jetzt schweift Ihr Blick in die Ferne, sehe ich da über
ja,
das
weil Remote ich, zu. Das ist so eine. Ich tue mich immer schwer mit solchen Fragen, weil sie sehr intim sind, weil sie eben ja auch noch einen anderen mit einbeziehen. Aber ehrlich gesagt ist mir Treue, sagen wir mal so, ich kann viel verzeihen um der Liebe willen. Also ich finde, verzeihen ist eine große Qualität und ich würde meinem Mann, glaube ich, sehr, sehr vieles verzeihen. Und zwar nicht nur in Richtung Untreue, sondern auch, wie soll ich sagen, in Richtung Fehler machen, streiten, sich nicht beziehungsadäquat verhalten, was immer das auch heißen mag. Ich möchte verzeihen und weiterkommen und mich weiterentwickeln in der Beziehung, im Leben. Und dazu gehört Umwege gehen, wieder ankommen, vielleicht auch nicht wieder ankommen. Aber insofern kann ich das so konkret, kann ich nicht sagen, Untreue ist mir unwichtig. Aber Treue ist mir nicht das Wichtigste.
Das Wichtigste ist, dass in Kontakt, in Austausch bleiben und das vielleicht miteinander wachsen oder auch verwelken, wie Sie gemeint haben.
Ja, dann eher, im Moment ist es ja eher ein Verwelken, genau.
Genau. Ja. Sie haben aber auch mal in einem Interview gesagt, Sie wollten immer einen Mann, den Sie bewundern können und zu dem Sie aufschauen können.
Das ist lange her.
Das ist bestimmt lange her. Es klingt nicht sehr emanzipiert.
Wie ja, aber ich weiß nicht,
würden Sie das heute nicht mehr sagen?
Nein, das würde ich heute nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber das klingt nach lange her. Mhm. Und es ist insofern, ja, also ich möchte nicht aufschauen. Ich möchte anschauen.
Das ist schön.
Und ich möchte einen Mann, ich möchte Freundinnen, Freunde, ich möchte um mich herum in allernächster Nähe Menschen, die mich die mir wohltun, mit denen ich, die ich anschauen kann und denken, hier bin ich am richtigen Ort. Mhm. Aber dazu gehört nicht unbedingt Bewunderung. Mhm. Bewunderung schafft eher Distanz, finde ich.
Ja, ich fand ja auch, dass das Thema, so quasi Mr. Right zu finden, in Ihrem ersten Buch Im Mondscheintarif im Vordergrund stand. Die Protagonistin, Cora Hübsch, war damals um die 30. die Leserinnen sind ja komplett mit ihnen mitgewachsen. Ich sehe das auch, ich folge ihnen ja auch auf Instagram, da schreiben die auch immer so nett, war ich 30, jetzt bin ich Mitte 50 und wieder erwischen sie mich genau quasi mitten in meinen ganzen Problemen. Und damals ging es eben um ihren Mr. Right, um den Dr. Daniel Hoffmann. Und jetzt ist eben auch die Protagonistin 54 in dem neuen Buch. Ich habe es hier ja vor mir, Eine halbe Ewigkeit. Und hier geht's, ich finde, hier beschreiben Sie wirklich köstlich diese Wechseljahre. Also ich liebe das, wenn Sie da schreiben, ich bin von Joggen auf Walking umgestiegen und von Gin Tonic auf Fenchel Anis Kümmeltee. Mein Beruf erfüllt mich nicht mehr. Tags bin ich müde und nachts schlaflos. Ich brenne nicht mehr. Ich schwitze nur noch. Jetzt klingt das einerseits furchtbar trostlos, kann mir aber vorstellen, dass sich da wirklich viele Frauen wiederfinden. Und vielleicht ist das ja auch irgendwo ihr Erfolgsgeheimnis, dass sie wirklich so ein bisschen in die Seelen der Frauen schauen können, was deren Probleme im jeweiligen Alter sind. Würden Sie das so sehen?
Ja, das würde ich so sehen. Und dazu muss ich aber nicht in die Seelen der Frauen schauen, sondern in der Regel in meine eigene und in die der Frauen, die mich umgeben. Mhm. Das habe ich immer schon gemacht. Als Cora auf der Suche war nach dem Richtigen, hatte ich meinen, oder das dachte ich zumindest, dass er der Richtige ist, war er bisher auch, gefunden, aber wusste natürlich, kam sozusagen aus dem Single-Dasein und musste mich da nicht groß reinversetzen und hatte da einen Ton der Zeit irgendwie getroffen mit so einer gewissen Form der Selbstironie, Ehrlichkeit, Offenheit den eigenen Schwächen gegenüber. Und das habe ich beibehalten. Und so bin ich jetzt eine halbe Ewigkeit später mit Cora eben Mitte 50 geworden. Und da sucht man nicht mehr nach Mr. Right. Selbst wenn man sich getrennt hat, macht man nicht mehr den Fehler, nach Mr. Right zu suchen. Und hat eben diese von uns jetzt schon mehrfach angesprochenen Probleme, Wechseljahre, Kinder aus dem Haus, die Ehe ist alt und öde. Und vielleicht lockt noch das ein oder andere Abenteuer, wo man sich nochmal einen zweiten, dritten oder letzten Frühlings oder sagen wir mal goldenen Herbst verspricht.
Genau. Und Sie haben ja auch eine Wandlung vollzogen. Also ich weiß jetzt nicht, ob Sie Fenchel Anis Kümmeltee trinken.
Ich liebe diesen Begriff.
Auf alle Fälle trinken Sie schon sehr lange keinen Alkohol mehr. Mhm. Wie lange schon und warum eigentlich nicht? Und Sie haben auch zu rauchen aufgehört. Also Sie sind ja auch da auf einem Weg, würde ich mal sagen.
Ja, das... Also Rauchen habe ich lange schon aufgehört, als ich, da war ich noch gar nicht schwanger. Ich habe dann wieder später angefangen, jetzt wieder aufgehört. Das Alkohol sind jetzt 2,5 Jahre. Und das ist ein Thema der Balance, was wir ja auch dann in Wien persönlich besprechen werden, weil ich mich schwer tue mit Balance, mit sozusagen Medium. Das ist ja Balance und alles, was süchtig macht, was Suchtstoffe enthält, von Alkohol bis Instagram, von Schokolade bis Nikotin, bei mir total wirkt. Und ich bin nicht der Typ, der gut dosieren kann, der dann in der Balance bleibt und sagt, ach, jetzt so ein Riegel Schokolade, danach reicht es dann auch. Oder mal 2 Zigaretten nach dem Abendbrot oder ein Gläschen Wein am Abend. Das war nie meine Messeinheit. Ich habe immer die ganze Flasche leer gesoffen und die ganze Tafel und wenn noch eine zweite da war, die auch noch. Ich habe Kette geraucht über viele Jahre. Und da ist für mich der Weg der Balance der schwierigere, als zu sagen, ich lasse es ganz. Und das habe ich eben bei den Suchtstoffen Nikotin und Alkohol gemacht. Und bei Schokolade gelingt es mir mal mehr, mal weniger. Aber auch da habe ich Phasen, da esse ich dann gar keinen Zucker. Und dann stürze ich mich wieder alles auf alles, was das Tankstellensortiment hergibt. Da suche ich immer noch den Weg der Mitte, auf dem ja bekanntlich das Glück und die Kraft liegt.
Sie haben das so schön formuliert, auch in dem Interview, das Sie mir für Woman Balance gegeben haben im Magazin. Da haben Sie eben gesagt, ich war immer ein extremer Mensch. Aber würden Sie sagen, man wird mit dem Alter vielleicht schon auch gelassener oder findet mehr in seine Mitte?
Nicht unbedingt. Das ist aber ein Weg, der sich anbietet, weil ja schon allein der Körper das Extreme nicht mehr so mitmacht. Also meiner jedenfalls nicht mehr. Die Einrichtung des Mittagsschläfchens hat mich bis vor 5 Jahren noch überhaupt nicht interessiert. Früh ins Bett zu gehen, fand ich früher natürlich abartig. Heute ist das für mich ein großer Luxus. Und
wann gehen Sie schlafen im Schnitt?
Also wenn alles, ich gehe, sagen wir mal, wenn alles gut läuft, bin ich um 11 im Bett und dann kann ich noch eine Stunde mit gutem Gewissen lesen. Am liebsten wäre ich um 10 im Bett, dann könnte ich noch 2 Stunden lesen. Aber eigentlich müsste ich um 11 das Licht ausmachen. Also es ist nicht ganz so, wie es sein sollte. Aber ich bemühe mich darum.
Was lesen Sie denn da beim Einschlafen? Nicht Ihre eigenen Bücher, nehme ich an.
Nein, lese nicht meine eigenen Bücher. Ich lese wunderbare, leichte, nicht zu gruselige Kriminalliteratur. Sowas liebe ich. Und ach ja, ganz schöne Sachen. Jetzt habe ich gerade angefangen, Jan-Philipp Senka. Also so, was mir da so in die Quere kommt, aber nichts Aufregendes, nichts Intellektuelles, sondern was mich, womit ich mich einkuscheln kann.
Lesen Sie eigentlich noch Magazine? Ich frage das deshalb, weil ja die Verlagsbranche das große Magazinsterben bedauert.
Ja, also,
sind Sie noch jemand, der das macht?
Ab und zu, aber auch nicht mehr so regelmäßig wie früher, muss ich leider auch sagen. Und nein, das ist auch bei uns hier in Deutschland ist ja wirklich ist ja sehr viel los auf dem Magazinmarkt, dem Siechenden. Und da geht so einiges gerade, müssen wir von einigem Abschied nehmen, das tut mir auch in der Seele weh.
Ja. Ich habe ja auch ihre Kolumnen in der Brigitte geliebt. Das waren die Problemzonen, hieß das, ne?
Ja.
Und man hat ja wirklich immer ein bisschen den Eindruck bei Ihnen, also Sie waren nie der Typ, der irgendwie so gesagt hat, mir geht's super gut oder ich habe das und das total im Griff. Da war immer so ein Problem dabei. Und ich habe mich manchmal ein bisschen auch gefragt, ob Sie das vielleicht auch deshalb machen, weil Sie keinen Neid erregen wollen. Oder liege ich da ganz falsch? So quasi zu gut darf es mir nicht gehen, auch in meinen Kolumnen, in meinen Büchern nicht, weil man assoziiert sie natürlich mit den Protagonistinnen.
Das stimmt insofern nicht, als es mir nie zu gut geht. Also ich habe einfach immer ein Problem. Irgendwas ist immer, wie in jedem anderen Leben. Denke ich auch.
Echt? Irgendwas ist immer.
Irgendwas passt
ja,
immer. Irgendwas
nicht.
Ist immer. Ich meine, jede Mutter, die 2 Kinder hat, weiß, dass immer irgendwas ist. Auch mit mir ist immer irgendwas. Irgendwas, was mich quält, worüber ich mir Gedanken mache, was mich beschäftigt. Und insofern geht's mir nie zu gut. Ich muss also nicht so tun, als ob. Ich muss mir das nicht erfinden. Tatsächlich ist aber Neid etwas, was ich ungerne auslösen möchte, obwohl ich mich sehr beneidenswert finde, weil ich ja in einer sehr privilegierten Situation lebe. Es hat mal jemand unter einen Post von mir bei Instagram geschrieben, liebe Ildiko, dein Leben ist ein Märchen. Und das hat mich wirklich aufgerüttelt und fast schon verletzt, weil mein Leben ist kein Märchen und das möchte ich auch anders als vielleicht Heidi Klum oder ich weiß nicht, wem man sonst noch so folgen kann auf Instagram, wo man das Gefühl hat, da läuft immer alles gut. Das möchte ich auch nicht vermitteln.
Aber die meisten posten ja nur die schönen Sachen. Also
ja, ich neige auch dazu und ich lege mir auch gerne mal einen Filter drüber, wenn ich allzu zerknittert bin, finde ich dann auch blöd von mir und schäme mich, aber letztlich ist ja das Gegenteil das, was ich vermitteln möchte. Was ich vermitteln möchte, ist, du bist nicht allein. Und ja.
Aber ist es dann so, dass Sie, weil Sie sagen, Sie finden immer irgendetwas, das ist ja auch ein bisschen eine Frage der Sichtweise. Man könnte das Glas halb voll oder halb leer sehen. Sind Sie da eher so ein bisschen fast pessimistisch, dass Sie sagen, ich finde da immer ein Haar in der Suppe, was gerade nicht passt an mir oder eben an den Kindern oder am Partner?
Nein, ganz im Gegenteil. Das empfinde ich nicht. Ich habe aber keine Lust, zu jemandem zu sagen, der vor einem leeren Glas sitzt, ach, da ist doch noch ein bisschen was drin. Also, weil das ist im Moment dieser Positivismus, der kann so sehr stressen. Und dass man sagt, ja, wenn es dir schlecht geht, dann siehst du die Dinge einfach nicht positiv genug. Und ich finde, wir sind mittlerweile alle in einem Alter, da ereilen uns Schicksalsschläge und Tragödien. Wenn mir da einer kommt und sagt, das Glas ist doch halb voll, der kriegt es dann aber direkt ins Gesicht geschüttet. Ich finde, manchmal darf man auch sagen, das ist schrecklich, was dir da widerfährt. Und dass man nicht sagt, boah, jetzt musst du, darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Yes, you can. Sei stark, bleib positiv. Nee, einfach mal liegen bleiben mit der Fresse im Gesicht. Und dann streicht dir jemand über den Kopf und sagt, ich weiß, wie du dich fühlst. Das ist wirklich schlimm. Das finde ich so viel ehrlicher als dieses ständige Mutgemache. Und natürlich wünsche ich jedem, dass er sich wieder aufrappelt. Aber die Zeit der Verzweiflung, da wäre ich dann da. Ganz ehrlich, da wäre ich dann da und würde sagen, und dann schreie ich nicht Chaka, weil ich das ehrlich gesagt fast schon unethisch finde.
Also Ihnen ist da zu viel Optimierungswahn, zu viel positives Mindset auf den sozialen Medien und auch generell vielleicht.
Ja. Generell. Weil so ist das Leben nicht. Und ich finde, dass das traurige Willkommenheißen der Katastrophen und der Abschiede in unserem Leben und sich einzugestehen, dass die Realität eben sehr oft nicht so ist, wie wir sie uns vorgestellt haben. Das Abschiednehmen von Träumen, sich einzugestehen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das trägt manchmal viel mehr zur Lebenshygiene bei, als sich ein Leben lang einzureden, ja, wenn ich nur will, dann werde ich Star-Pianistin. Nee, sorry, mit deinen dicken Wurstfingern wird das nichts.
Also Sie sind weit mehr Realistin als Optimistin, wenn man das so formulieren kann.
Das ist für mich der wahre Optimismus. Optimismus ist, und ich arbeite sehr daran, ist die Realität umarmen zu lernen, aber nicht zu sagen, ach, so schlimm ist es ja gar nicht.
Mhm. Da sind wir jetzt auch wieder bei den Frauen in der Lebensmitte. Wo glauben Sie, dass wir uns da manchmal zu viel vormachen im Sinn von, was noch alles möglich ist? Weil ich würde eigentlich gern, sage ich es ganz ehrlich, optimistisch in die Zukunft blicken. Und vielleicht sind das auch Illusionen, aber irgendwie geben die mir doch Antrieb. Also ich bin da eher auf der Seite, dass ich es lieber positiv sehe, einfach weil es mir selber besser geht damit. Also ich habe dieses Gehen zum Jammern gar nicht. Und
zwischen Pessimismus und Optimismus liegt ja der Realismus. Und das ist das, was ich meine. Wenn Sie mich jetzt fragen, ob Sie, wenn Sie sagen, ja, Sie möchten, weiß nicht, was Sie am allerwenigsten können, keine Ahnung.
Mathematik.
Ja, Sie möchten.
Oder was Technisches, wie wir heute schon gesehen haben.
Ja. Also ich finde, man sollte sich da schon relativ realistisch orientieren an den mentalen Möglichkeiten, den körperlichen Möglichkeiten. Und das hat für mich überhaupt nichts mit, gar nichts mit Jammern zu tun. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Es hat mit, das ist eine, ich finde eine, also die Realität zu akzeptieren, das fällt mir so schwer, aber ich habe begriffen, dass das die radikalste Form des Widerstands ist und des Weiterkommens, ist, sich erstmal zu fügen in das, was ist. Das hat nichts mit Aufgeben zu tun, sondern mit sehr klugem Weiterkommen, aber eben auch nichts mit Chaka, yes, you can. No, du kannst nicht alles.
Da gebe ich Ihnen recht. Dieses Annehmen, was ist, das kommt ja eigentlich aus der buddhistischen Tradition, da sind wir jetzt wieder beim Thema Balance und Achtsamkeit. Ist es vielleicht das, was man mit zunehmendem Alter leichter kann als früher?
Also im besten Fall ja. Ich bemerke das bei mir, dass es mir gelingt, und da klinge ich wirklich wie so eine sprechende Duftkerze, dass ich mit weniger Glück viel glücklicher bin als früher. Also ich mich an Dingen erfreuen, und zwar zutiefst erfreuen kann, über die ich früher vielleicht einfach so hinweggegangen wäre.
Was wäre das zum Beispiel?
Das ist von der Lichterkette, auf die ich gerade schaue, auf meinem Balkon. Da freue ich mich nachher schon wieder, wenn ich die anmache, bis zu diesem 15-Euro Kunstdruck da hinter mir an der Wand, freue ich mich auch jeden Tag. Das ist der Spaziergang mit Hund, wie gesagt, die Schritte meines Mannes auf der Treppe, das sind so Sachen, wenn ich war jetzt nie so die große Abenteurerin und ich habe nie mein Glück beim Bungee-Jumping gesucht. Aber ich finde das ganz schön, dass ich beim Altwerden, ich werde friedlicher und habe weniger das Gefühl, noch ganz viel Großes machen zu müssen. Anderen geht das ja anders. Sie sagen, oh, ich muss jetzt noch mal raus in die Welt und muss das Große erleben. Das geht dann auch nicht mehr so wahnsinnig lang. Und irgendwann kommt halt die Zeit des kleineren Glücks. Und man tut gut daran, wenn man bis dahin gelernt hat, das auch wahrzunehmen.
Ja, sagt sich aber vielleicht auch leichter, wenn man eben schon so viel erreicht hat, wenn man auf so ein erfolgreiches, schönes Leben eben zurückblicken kann, dass man sagt und dankbar wahrscheinlich auch für das ist. Sie haben das auch so schön einmal formuliert und gesagt, zu einem geglückten Reifungsprozess gehört auch der Abschied von Illusionen. Tun Sie sich generell leicht mit Abschieden? Auch jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, okay, jetzt wird es bald so sein, dass der Große das Haus verlässt. Können Sie das leicht, das loslassen?
Mal so, mal so. Also ich tue mich sehr schwer mit dem Abschied von Illusionen, von Träumen, von Vorstellungen. Das merke ich auch zum Beispiel bei meinen Kindern, dass ich, und ich nehme an, fast alle Eltern haben bestimmte Vorstellungen von ihren Kindern und die werden ja nicht immer alle wahr. Und das fällt mir schwer dann zu sagen, okay, das sind Menschenwesen, die ihren eigenen Weg gehen müssen und dass ich vielleicht möchte, dass er Tischler wird, das muss ihn mal so gar nicht jucken, denn es ist sein Leben und sein Weg und das fällt mir schwer. Konkrete Abschiede.
Also es fällt Ihnen schwer, ja. dass Sie jetzt sagen, ich hätte aber das und das für dich vorgesehen. Sie würden lieber sagen, mach das und das, weil ich es gut finde.
Ja, und das nicht zu sagen, nicht nur erstens nicht zu sagen, sondern auch nicht mehr zu fühlen. Also das innere Loslassen von Vorstellungen, die man mal vom Leben hatte, nicht nur von den Kindern, auch vom Partner, eben vom Leben. Ich dachte immer, ach, ich werde vielleicht auf dem Land leben und Pferde haben. Oder ich gehe in meine Heimatstadt Aachen zurück. Das war eigentlich immer ein Traum von mir. Und das fällt mir manchmal schwer, dieses Loslassen von Lebensmöglichkeiten, die dann irgendwann nicht mehr möglich sind oder die einfach nicht eingetreten waren, weil es vielleicht auch gar nicht angemessene Träume waren. Konkretes Abschied nehmen, also wenn die Kinder aus dem Haus gehen, das steht mir ja noch bevor. Ich bin bisher, finde ich, ganz gut damit zurechtgekommen, wenn Abschiede anstanden. Mhm. Insofern hoffe ich, dass es mir auch da gelingt, diese Herausforderung zu meistern, mich nicht zu klammern an ein Leben, an einen Lebensabschnitt, der dann vorbei ist, sondern einen neuen einzuleiten. Aber ich bin schon auch sehr wehmütig. Also wenn ich hier durchs Haus gehe und irgendwie alte Badezimmer-Gummitiere aus der Badewanne sehe, dann überkommt mich schon die Sehnsucht nach dieser Zeit, die ich so wunderschön fand mit kleinen Kindern in der Badewanne. Und sie dufteten.
Fanden Sie das wirklich? Ja. Die Kinder, ja. Die Kleinkindzeit fand meine ich Mutter das, sagt das auch immer, das ist die schönste Zeit, wenn die Kinder so klein sind. Ich empfand es nicht so.
Ja, so ist es unterschiedlich.
Ich fand die Pubertät viel spannender, wenn auch herausfordernder.
Ja.
Oder auch jetzt, wo eben meine Tochter 17 ist und wo du schon so eben wie mit einer fast erwachsenen Frau diskutieren kannst. Und
ja.
Ich finde das so, ich glaube, ich bin einfach eine bessere späte Mama auch als mit kleinen Kindern, so bin ich ungeduldig. Und das war bei Ihnen, Sie haben das mögen.
Ja, ich mochte diese Zeit sehr gern. Das heißt nicht, dass ich jetzt dieser Zeit nicht auch was abgewinnen kann, wobei ich es schon ganz schön anstrengend finde, Wechseljahre und Pubertät auf einen Schlag zu bekommen. Aber ich mochte die Kleinkindzeit sehr, sehr. Die hat sich sehr gedeckt mit meinen Träumen davon. Da hatte ich aber irgendwie auch Glück. Ich hatte gesunde Kinder, die ziemlich gut geschlafen haben. Ich habe einen Mann, der die Hälfte macht. Also da war ich wieder privilegiert.
Okay, letzte Frage. Ja, wirklich, haben Sie halbe, halbe gemacht? Halten Sie das so im Haushalt? Sie haben tatsächlich auch einen Mann, der da voll mit anpackt und
berufstätig. Vor allen Dingen, was eben die Kinder angeht und eben abholen und bringen und was man damals alles noch so machen musste, das haben wir uns immer total geteilt, ja. Ja, ja. Das steht ja auch außer Frage, wenn man als Frau viel verdient. Also das ist ja letztlich eine Geldfrage, ne? Wer muss mehr zu Hause bleiben, damit der andere mehr verdienen kann? Und das haben wir ganz gut gleichwertig hingekriegt.
Das ist schön. Dann sage ich, liebe Ildikó von Kürti, wir sehen uns ja bald. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch und für Ihre Zeit. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf das Wiedersehen, auf das persönliche Treffen am 20. April bei unserem Event Kunst der Balance in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien. Und sage auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören.
Bis bald in Wien. Ich freue mich auf. Bis dann. Tschüss.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.